Es ist noch immer sehr einfach, unsere Bibelstelle zu finden. Wir sind noch immer im ersten Vers der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Aber ich verspreche euch, heute werden wir wirklich zur Erschaffung der Welt kommen. Aber die Hauptsache in diesem Kapitel, der Hauptcharakter in diesem Kapitel sind nicht wir oder die Schöpfung, sondern der Schöpfer Gott. So um die 30 Mal wird er erwähnt in diesem Kapitel hier. Also es geht nicht vor allem um uns, es geht vor allem um ihn, wer er ist und was er getan hat und was ihm gebührt, nämlich alle Ehre und alle Anbetung und unsere Verehrung. Und wenn er unser Schöpfer ist, dann gehören wir auch ihm. Also es geht um ihn in unserem Leben. Er hat uns gewollt. Deswegen sind wir hier. Und er hat das ganze Universum ganz fein abgestimmt auf uns, auf unsere Existenz. Ich habe zu Weihnachten einen Artikel gelesen im Wall Street Journal, also das ist die auflagenstärkste Zeitung in den USA. Und da gab es einen Artikel zu Weihnachten mit dem Titel "Die Wissenschaft liefert zunehmend Argumente für Gott". Und ich möchte euch einfach mal ein bisschen was vorlesen aus diesem Artikel. Also es geht im Wesentlichen darum, dass statistisch gesehen auf Zufall basierend, dass wir da eigentlich nicht hier sein sollten. Dass es keinen Planeten geben kann, auf dem Leben existieren kann. Und der Autor schreibt hier, es gibt heute mehr als 200 uns bekannte Parameter, die nötig sind, damit ein Planet Leben ermöglicht. Jeder einzelne davon muss perfekt erfüllt sein oder das Ganze zerfällt. Und mit Parametern ist hier gemeint zum Beispiel so Dinge wie die perfekte Größe der Erde, perfekte Gravitation, Existenz einer Sonne in genau dem perfekten Abstand mit genau der perfekten Masse, Rotation der Erde um die Sonne in dem perfekten Neigungswinkel mit der perfekten Geschwindigkeit, solche Dinge. Also 200 von solchen Parametern hat die Wissenschaft bis heute zumindest entdeckt, die nötig sind, damit Leben auf einem Planeten möglich ist. Und hier in dem Artikel heißt es weiter, so ein Beispiel dafür: ohne einen massiven Planeten wie Jupiter in der Nähe, dessen Gravitation Asteroiden von uns weglenkt, würden 1000-mal mehr die Erdoberfläche treffen. Die Wahrscheinlichkeit gegen das Leben im Universum ist einfach erstaunlich. Dennoch sind wir hier, und existieren nicht nur, sondern sprechen sogar über unsere Existenz. Wer kann verantwortlich sein dafür? Kann jeder dieser Parameter zufällig perfekt sein? An welchem Punkt ist es fair zuzugeben, dass die Wissenschaft darauf hinweist, dass wir nicht das Resultat von zufälligen Vorgängen sind? Braucht die Annahme, dass ein intelligentes Wesen diese perfekten Bedingungen geschaffen hat, nicht viel weniger Glauben, als zu glauben, dass eine lebenserhaltende Erde einfach zufällig gegen die unvorstellbare Wahrscheinlichkeit wieder ihre Existenz entstanden ist? Und schreibt ein bisschen weiter unten weiter, es gibt mehr. Die Feinabstimmung, die nötig ist, damit Leben auf einem Planeten existieren kann, ist nichts gegen die Feinabstimmung, die es geben muss, damit überhaupt ein Universum existiert. Zum Beispiel wissen Astrophysiker heute, dass der Wert der vier grundlegenden Kräfte, der Gravitation, der elektromagnetischen Kraft und der starken und schwachen Kernkräfte, bestimmt wurden in weniger als einer Millionstel einer Sekunde nach dem Urknall. Verändert man einen Wert dieser Kräfte, könnte das Universum nicht existieren. Zum Beispiel, wenn das Verhältnis der starken Nuklearkraft und der elektromagnetischen Kraft um einen kleinsten Bruchteil eines kleinsten Bruchteils, sogar nur um ein Milliardstel von einem Milliardstel abweichen würde, dann hätte kein Stern je entstehen können. Ich habe auch gelesen, an einer anderen Stelle, wenn die Masse des Universums beim Urknall, wenn man dieser Masse nur ein Atom mehr hinzugefügt hätte, dann hätte alles nicht funktioniert, dann würde es das alles nicht geben. Das ist der Stand der Wissenschaft heute. Also das Universum ist bis aufs Atom genau perfekt ausgewogen. Fred Hoyle, der war ein Astronom an der Uni in Cambridge, und der hat den Begriff Big Bang, also Urknall im Englischen, eingeführt. Der sagte, dass sein Atheismus schwer erschüttert wurde durch diese Entwicklungen. Später schrieb er, dass eine vernünftige Interpretation dieser Fakten auf einen Superintellekt hinweist, der in der Physik, der Chemie und der Biologie seine Hände im Spiel hat. Das Zahlenmaterial scheint mir so überwältigend zu sein, dass diese Schlussfolgerung fast außer Frage steht. Und das war kein Christ, der war sogar einer, der sehr dagegen gekämpft hat. Aber er sagt, hey, die Fakten weisen auf einen Superintellekt hin, der uns geschaffen hat. Professor Henry Lipson, das war ein Physiker an der Uni in Manchester in England, der schrieb schon 1980 in einem Fachmagazin für Physiker: Evolution wurde in einem gewissen Sinn eine wissenschaftliche Religion. Fast alle Wissenschaftler akzeptierten sie und viele sind bereit, ihre Beobachtungen hinzubiegen, damit sie dazu passen. Und er schreibt aber auch, wenn lebendige Materie nicht durch das Zusammenwirken von Atomen, natürlichen Kräften und Strahlung hervorgerufen wurde, wie ist sie entstanden? Ich denke, wir müssen weitergehen und zugeben, dass die einzige annehmbare Erklärung die Schöpfung ist. Ich weiß, dass das Physikern ein Dorn im Auge ist, mir auch, schreibt er, aber wir dürfen eine Theorie, die wir nicht mögen, nicht ablehnen, wenn die experimentellen Indizien sich stützen. Interessant, oder, was hier Wissenschaftler schreiben. Und ich habe auch gelesen, ich habe viel gelesen, diese Woche, das ist absolut faszinierend. Und das kann man logischerweise nicht beobachten, aber nach den mathematischen Berechnungen in der Teilchenphysik, diese Berechnungen, die weisen auf mindestens 9 Dimensionen von Raum und Zeit hin in den Momenten nach der Schöpfung oder direkt nach dem Urknall, wie die Naturwissenschaftler das heute nennen. Interessant. Mindestens 9 Dimensionen. Hey Leute, das macht vieles möglich. Dass in unserem Raum von 3 Raumdimensionen und einer Zeitdimension in dieser Realität uns als widersprüchlich erscheint oder als undenkbar erscheint. Denkt zum Beispiel an die Dreieinigkeit, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Oder wie ist es mit der Vorherbestimmtheit durch Gott und dem freien Willen, wie kann es zusammenpassen? Wie kann es sein, dass Gott alle Gebete gleichzeitig hören kann von allen Menschen auf dieser Welt? Wie kann es sein, dass er in den Herzen von Menschen auf der ganzen Welt wohnen kann, überall gleichzeitig? Wie können Wunder passieren? Ich meine, wo ist der Himmel? Wo sind die Engel? Wo ist der geistliche Bereich? Wie konnte es sein, dass Jesus durch Wände hindurchgehen konnte und sichtbar werden konnte und dann wieder unsichtbar werden konnte? Wie kann man das erklären? Ich kann es gar nicht erklären. Mir ist das alles zu hoch, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und außerhalb, ich meine, Gott ist außerhalb dieser Dimensionen, außerhalb des Universums, dieser 4 Dimensionen, die wir kennen. Er ist überirdisch. Und wenn wir uns das vor Augen halten, wenn wir sagen, zweidimensionaler Raum, Wir leben im Dreidimensionalen. Wir gehen auf den Zweidimensionalen zurück. Ihr könnt es alle sehen. Nehmen wir an, da wäre eine Linie drauf. Sagen wir die Zeitlinie. Wenn du ein Pünktchen bist in diesem zweidimensionalen Raum, dann bist du gerade an dem Punkt in der Linie. Aber ihr schaut auf diesen Raum von einer anderen Dimension und ihr seht alles gleichzeitig zur selben Zeit. Und so ähnlich ist es mit Gott. Er ist außerhalb der Schöpfung. Das heißt, Gott handelt gleichzeitig in unserer Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Oder zum Beispiel, um es anders zu illustrieren, mach mal das erste Foto rein hier. Wieder denkt an einen zweidimensionalen Raum. Okay, mach das nächste Foto auch rein. In einem zweidimensionalen Raum ist ein Dreieck kein Kreis, oder? Logisch. Entweder Dreieck oder Kreis. Aber in einem dreidimensionalen Raum, mach das nächste Bild rein, ist es sehr wohl möglich. Wenn wir an einen Kegel denken. Würden wir jetzt in diesem zweidimensionalen Raum leben, könnten wir uns sowas überhaupt nicht vorstellen. Wir würden sagen, was Dreieck und Kreis, das geht überhaupt nicht zusammen. Das passt überhaupt nicht. Aber in einem dreidimensionalen Raum ist es möglich. Ich finde es interessant, dass die Bibel uns sagt in Jesaja 55, dass Gott unsere Vorstellungskraft übersteigt. Da sagt Gott, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Also was uns unmöglich erscheint und unlogisch und widersprüchlich und unreal, das ist völlig logisch und völlig real und absolut möglich und überhaupt nicht widersprüchlich bei Gott. Und ich persönlich finde es faszinierend, dass die Wissenschaft, die atheistische Wissenschaft, Hinweise darauf findet, dass mehr existiert als das, was wir wahrnehmen können, als die Dimensionen, die vier Dimensionen, in denen wir leben. Dass die Naturwissenschaft oder zumindest die mathematischen Berechnungen, man kann das ja gar nicht fassen, ich habe auf der Uni so, weiß nicht, Matrizenrechnungen und Vektoren und verschiedene Dimensionen und Träume, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber die Wissenschaft sagt, es muss es gegeben haben. Nach den Berechnungen, nach diesen Formeln, nach dem, was sie herausfinden, dass es eine Existenz außerhalb oder Dimensionen außerhalb von unserem Raum und unserer Zeit gibt. Und da ist viel Platz für Gott und für die Engel und übernatürliche Dinge. Auch ein Zitat hier aus dem Artikel. Die Annahme eines Schöpfers gewinnt immer mehr Glaubwürdigkeit unter Naturwissenschaftlern als die beste Erklärung, warum wir hier sind. Interessant. Wissenschaft weiß heute, und zwar so ab den 90er Jahren, eigentlich erst sicher, ich meine, Einstein war, was sind 30er Jahre, ne, wo er seine Theorien aufgestellt hat. Erst jetzt in den letzten 20 Jahren oder so war die Wissenschaft überhaupt fähig, diese Theorien zu prüfen. Aber die Wissenschaft weiß heute, dass das Universum endlich ist und dass das Universum sich ausdehnt. Ist auch ein interessanter Gedanke. Außerhalb vom Universum ist nichts. Ist nicht irgendwie so eine Blase, die sich in der Finsternis ausdehnt. Nee, da ist nichts. Und etwas dehnt sich aus. Verrückter Gedanke. Aber die Wissenschaft sagt, das Universum, und das heißt alle Dimensionen, die wir kennen, Materie, Energie, Raum, auch Zeit, hatte einen Anfang. Big Bang oder Urknall nennen die Wissenschaftler das. Aber es ist egal, ob es ihn gegeben hat oder nicht, oder wie das genau war, wir wissen, was der Big Bang war. Punkt ist, sie sagen, es hat einen Anfang gegeben von allem. Das passt sehr gut zu dem, was uns die Bibel sagt. Und was interessant ist, was wir auch beobachten können in der Wissenschaft, dieses Universum ist von Anfang an super geordnet. So geordnet, dass wir das mathematisch beschreiben können sogar. Und das ist bemerkenswert, oder? Weil normalerweise, wenn eine Explosion passiert, ist genau das Gegenteil der Fall. Das verursacht Chaos und nicht Ordnung. Aber hier die Wissenschaftler sagen, es war nichts und plötzlich war etwas und das war hochkompliziert, bis ins kleinste Detail geordnet. Und das kann man vernünftig nur mit einem Schöpfer erklären. Der Physiker Arno Penzias, der den Nobelpreis bekam für die Entdeckung der Mikrowellenstrahlung im Weltraum, die Physiker dann zu dem Schluss brachte, dass der Weltraum aus dem Nichts geschaffen wurde. Er sagte, wenn ich keine anderen Daten als die ersten Kapitel von 1. Mose und einige Psalmen und andere Schriftstellen gehabt hätte, wäre ich im Prinzip auf dasselbe Bild über die Entstehung des Universums gekommen, wie die wissenschaftlichen Daten es zeichnen. Ich habe ein anderes Zitat gelesen von Chuck Colson, der hat gesagt, es gibt unter Physikern genauso viele Atheisten wie in jedem anderen Beruf. Aber was interessant ist, unter den Nobelpreisträgern gibt es überdurchschnittlich viele Christen, Menschen, die an Gott glauben, einfach weil es ganz anders erklärbar ist, weil die Fakten darauf hinweisen. Eine Ordnung weist auf einen Ordner hin, eine Schöpfung weist auf einen Schöpfer hin, ein Konstrukt weist auf einen Konstrukteur hin. Und wir haben das schon besprochen. Die atheistische Evolutionsreligion kann weder die Entstehung des Universums noch die Entstehung des Lebens erklären. Und zwar egal, wie lange Zeiten man annimmt. Völlig egal. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft gab es gar nicht genug Zeit, gar nicht genug Sekunden seit Beginn des Universums, dass es auch nur irgendwie eine Chance hätte. Also es ist völlig irrational. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch nur drei für das Leben notwendige Arten von Molekülen spontan und gleichzeitig am selben Ort entstanden sind, sind mathematisch gesehen unmöglich. Wie viel mehr dieses ganze komplexe Universum. Also wir können die Evolutionsreligion mit gutem Gewissen und auch mit einem klaren Kopf ablehnen. Das ist ein Märchen für erwachsene Leute. So der Frosch wird geküsst und wird zu einem Prinzen. Nur hat es viele Millionen Jahre gedauert. Das ist das Märchen im Prinzip. Auch theistische Evolution können wir ablehnen. Ich habe das im Religionsunterricht gehört, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Habt ihr das auch gehört? Ist eigentlich absurd, das zu glauben. Es ist ein Versuch, zwei völlig konträre, gegensätzliche Theorien miteinander zu vereinen und das funktioniert einfach nicht. Unser Gott offenbart sich uns als ein guter Gott. Evolution ist ein grausamer Vorgang. Hier der Stärkere frisst den Schwächeren und das passt nicht zu Gott. Er hat gesagt, alles war gut im Anfang. Tod ist im biblischen Weltbild etwas Schlechtes, es ist unser Feind, etwas Negatives. Resultat des Sündenfalls, aber nicht wie Gott geschaffen hat. Mein Sündenfall ist auf der anderen Seite, das Konzept von Sünde passt überhaupt nicht in ein Evolutionsmodell. Und ich meine, was macht man mit Jesus als Evolutionsprodukt oder uns als Evolutionsprodukten? Es passt einfach nicht zusammen und die Evolutionstheorie ist es auch gar nicht wert, gerettet zu werden von Gott, weil die hat als Theorie versagt. Die kann die Welt nicht erklären, so wie sie ist. Widerspricht den beobachtbaren Fakten. Also wir können sie getrost fallen lassen. Ich würde sagen, du kannst Christ sein und an Evolution glauben. Hey, Glaube an die Evolutionsreligion bringt dich nicht in die Hölle, zumindest wenn du Jesus hast. Aber ich würde behaupten, du kannst kein rational konsistenter Christ sein, und beides glauben. Bist halt intellektuell ein bisschen verwirrt, aber gerettet, das ist okay. Gott hat eine viel bessere Methode zu schaffen. Wir werden hier sehen, Gott sprach und es war. So hat Gott geschaffen. Und es gab auch keine Höherentwicklung von irgendwelchen Bakterien über Einzeller und Amphibien, Landtiere, verschiedene Tiere, dann hoch über den Affen zu den Menschen. Mach das nächste Bild rein. Das ist, was die atheistische Evolutionsreligion uns sagen will. Nee, Gott schuf alle Pflanzen und alle Tiere und uns Menschen alle nach ihrer Art. Mach das nächste Bild rein. So hat Gott geschaffen. Und dann konnten sich diese Arten ausdifferenzieren. Das nennen wir Mikroevolution, aber nicht Makroevolution, Höherentwicklung von irgendetwas Niedrigem. Widerspricht auch allen Naturgesetzen. Gesetz der Thermodynamik. Natürlich entwickelt sich alles von der Ordnung zum Chaos und nicht von unten nach oben, sondern umgekehrt. Kannst das nächste Bild reinmachen? Also hier A wäre die Evolutionsreligion. Alles kommt von einem, hat sich hochentwickelt. B wäre die Realität, so wie Gott alles geschaffen hat. Also bestimmte Grundtypen geschaffen und die konnten sich dann ausdifferenzieren. Das können wir beobachten. Und das entspricht auch den Fakten. Es gibt nämlich keine Zwischenstufen im Fossilienbefund zwischen den verschiedenen Arten. Und ich meine, wenn die Evolutionsreligion stimmt, dann müsste es Millionen davon geben. Dann müsste es eigentlich fast nur Zwischenstufen geben. Aber was finden wir? Wir finden nur ganz klar abgetrennte Arten. Das ist so. Und ein Hund stammt vielleicht von einem Wolf ab, aber nicht von einer Eidechse und nicht von einem Fisch und nicht von einem Insekt. Das finden wir nicht. Solche Zwischenstufen finden wir auch nicht. Solche Lebewesen haben nie existiert. Und du kannst einen Hund tausendfach kreuzen und es wird keine Katze. Das sind die Fakten. Also lasst uns lesen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wir werden heute über die ersten 6 Schöpfungstage lesen. Lass uns nochmal in Vers 1 beginnen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, das Universum. Und wir haben besprochen, das Wort für schuf ist das Wort bara im Griechischen. Also er hat aus nichts etwas geschaffen. Geschaffen, ohne dass vorher was da war. Interessant ist, dass dieses Wort 3-mal vorkommt hier im Schöpfungsbericht, nämlich hier im Vers 1, er schuf alles, das Universum, Materie, Pflanzen. Und dann wird genauer ausgeführt, wie er geschaffen hat. Und im Vers 21 sehen wir es zum zweiten Mal, da schuf Gott die Tiere, also lebendige Wesen, Wesen mit einem Bewusstsein. Und dann das dritte Mal kommt es natürlich vor im Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Personen und mit einer Geistseele. Und Gott hauchte den Menschen seinen Geist ein. Mensch ist die Krone der Schöpfung. Wir sind noch immer Geschöpfe, wir sind nicht Gott, aber wir sind auf Beziehung zu Gott hin geschaffen. Und dieses Wort Bara zeigt diese 3 Schöpfungsstufen oder, weiß nicht, wie ich sagen soll, verschiedene Qualitäten von Geschöpfen auf. Vers 2. Und die Erde war wüst und leer, übersetzt Tohu Wabohu. Kommt euch vielleicht bekannt vor. Da kommt das Sprichwort her. Das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Im hebräischen Denken fing der Tag immer am Abend an. Also ist heute noch so. Der Sabbat in Israel fängt Freitagabends an mit Sonnenuntergang. Auch hier dieses Wortspiel, dieser Kontrast zwischen Licht und Finsternis. Das ist in der Bibel auch ganz oft ein Bild für unseren geistlichen und moralischen Zustand. 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. 2. Korinther 4, Vers 6, denn Gott, der gesagt hat, und er zitiert hier, 1. Mose, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir waren in der Finsternis, wir waren verloren und wir sind eine neue Schöpfung geworden in Christus. Und er hat Licht gebracht, hat uns Licht gebracht. Er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wir wurden von dem Reich der Finsternis in das Reich seines Lichts versetzt, geistlich gesprochen. Er erleuchtet uns, er verändert uns, während wir ihm begegnen. Er leuchtet uns an, so wie die Sonne den Mond anleuchtet und wir reflektieren ihn. Wir können nicht aus uns selbst strahlen, aber wir können strahlen durch ihn, durch sein Wirken in unserem Leben. Und das ist der Prozess. Und dann schickt er uns raus und sagt, ihr seid die Lichter dieser Welt. Und euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Das ist unsere Berufung. Gott verherrlichen. In allem, was wir tun, was wir sagen, was wir denken. Und das sollte unser erster Gedanke sein. Das sollte unsere erste Priorität sein. Nicht, ich habe Recht oder was ist mein Recht, sondern wie kann ich ein Zeugnis sein? Selbst wenn es mich vielleicht sogar was kostet. Und das ist ganz praktisch. Wir haben gerade so eine Situation mit den Architekten und so weiter, mit unserem Bau, wo wir versuchen, das anzuwenden und betet da für uns um Weisheit. Wichtigste Frage ist, wie können wir ein Zeugnis für Gott sein in dem Ganzen? Nicht wer hat Recht oder nicht Recht oder wem. Manche Dinge sind chaotisch. Aber wie können wir ein Licht sein? Vers 6, und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern. Und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern. Und Gott machte die Wölbung und schied die Wasser, die unterhalb der Wölbung, von den Wassern, die oberhalb der Wölbung waren. Und es geschah so. Also ich nehme an, die oberhalb der Wölbung waren in, das Wasser oberhalb der Wölbung war in Form von Dampf, Wasserdampfwolken, würden wir sagen, in der Atmosphäre. Und es geschah so, und Gott nannte die Wölbung Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Vers 9, und Gott sprach, es sollen sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln, und es werde das Trockene sichtbar. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde oder Land, das Wort kann beides bedeuten. Ich denke, hier wird Land mehr Sinn machen eigentlich. Und die Ansammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 11. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Fällt euch was auf? Nach ihrer Art? Und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Nach ihrer Art hat Gott geschaffen. Und das, was Gott nach ihrer Art geschaffen hat, hat sich dann wieder fortgepflanzt. Wieder nach ihrer Art. Samen und Früchte. Gott hat es von Anfang an so geschaffen. Und ihr wisst das aus eurer persönlichen Erfahrung, wenn ihr Blumensamen seht, dann wächst kein Apfelbaum daraus, sondern nach ihrer Art. Wenn du einen Apfelkern siehst, dann wächst keine Himbeerstaude von mir aus, sondern es ist nach seiner Art. Es wächst das nach, was man sieht. Und das illustriert uns auch wieder ein geistliches Prinzip. Auch im geistlichen Bereich gibt es dieses Prinzip von Sehen und Ernten. Im Galaterbrief 6, Vers 8 wird uns gesagt, wer in sein Fleisch hineinsieht, dieser Nachlass des alten Menschen, diese sündigen Impulse, sündigen Tendenzen, die wir haben, wer in sein Fleisch hineinsieht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Im Römerbrief heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod in unseren Beziehungen, in die Gemeinschaft, in unsere Seele, manchmal sogar in unserem Leib. Wir können uns durch Sünde in allen Bereichen unseres Lebens selbst zerstören. In Römer 13 steht, zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. In Sprüchen 22 heißt es, wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Also das eine, wer in sein Fleisch hineinsät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Auf der anderen Seite, wer aber in den Geist hineinsät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ewiges Leben in Beziehung mit Gott. Und ewiges Leben bedeutet auch eine Lebensqualität eines Lebens in Beziehung mit Gott. Römer 14 steht, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Diese Art von Lebensqualität. Also du erntest, was du siehst. Also zum Beispiel, wenn du einem unversöhnlichen Gedanken nachhängst, sehst du dann auf das Fleisch oder sehnst du auf den Geist? Das würde er sagen. Auf das Fleisch. Genau. Auf der anderen Seite, wenn du Bibel liest und darüber nachdenkst, auf was sehst du? Auf das Fleisch oder auf den Geist? Auf den Geist, ne? Jungs, wenn ihr euch Bilder von nackten Frauen anguckt, seht ihr auf das Fleisch oder seht ihr auf den Geist? Oder euch von mir irgendeinen Film reinzieht, der nicht wirklich sauber ist, auf das Fleisch, ne? Wenn ihr betet oder in Gottesdienst Gemeinschaft sucht mit anderen Geschwistern, seht ihr auf den Geist oder seht ihr auf das Fleisch? Auf den Geist. Ihr versteht, worum es geht hier. Unser Denken, unser Reden, unser Handeln hat Konsequenzen, und zwar ganz praktische, konkrete Konsequenzen. Du kannst nicht in Rebellion gegen Gott leben und in Ungehorsam gegen ihn und dann Segen erwarten. Nee, es hat negative Konsequenzen. Du sehst darauf, auf das Fleisch, und es wird dich umbringen letztendlich. Ja, aber manche sagen, ich lebe ein unmoralisches Leben und mir geht's gut. Ich glaube, dass ich so die Ausnahme bin, die Gott macht. Oder vielleicht sagt einer auf der anderen Seite, ich lese doch in der Bibel, aber ich sehe keine Veränderung. Ja, warte ein bisschen. Wenn du heute einen Samen siehst, siehst du nicht gleich morgen früh die Früchte. Manchmal dauert es ein bisschen. Aber die Frucht, die du siehst, wird aufgehen, garantiert. Im Guten wie im Schlechten. Und normalerweise ernten wir noch mehr als das, was wir gesät haben. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. 2. Korinther 9 steht, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Spricht hier übrigens vom Geben. Also pass auf und sei dir bewusst darin, was du in deinem Leben sähst. Sei ein bewusster Seher von den richtigen Dingen. Denn das, was du sähst, das wirst du auch ernten. Jedes nach seiner Art. So wie Gott es auch in der Schöpfung angelegt hat. Vers 14. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu scheiden zwischen Tag und Nacht. Und sie sollen dienen als Zeichen zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie sollen als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Also ist hier kein naturwissenschaftlicher Bericht, das ist poetische Sprache, aber wir verstehen, was ausgedrückt wird. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Also Sonne, Mond und Sterne. Und ich mag das, dass die Sterne so, naja, und die Sterne noch ein bisschen hinzugestreut. Aber wie kann das sein, dass Gott das Licht am ersten Tag erschaffen hat, wenn er die Gestirne erst am vierten Tag erschaffen hat? Schon mal darüber nachgedacht? Manche kreieren hier einen Widerspruch. Eine Erklärung ist, dass diese Schöpfungstage nicht unbedingt chronologisch sind, sondern vielleicht parallel. Oder eine andere Erklärung ist, die Sonne wurde am ersten Tag erschaffen, aber wurde erst sichtbar am vierten Tag. Also entweder das Licht hat so viel Zeit gebraucht oder von den Sternen, um auf die Erde zu treffen. Oder es war Licht, aber wegen diesem Dunst, der in der Atmosphäre war, konnte man die Gestirne nicht sehen. Oder eine andere Erklärung ist, das Licht davor, das Licht im ersten Schöpfungs- oder vom ersten Schöpfungstag an war von einer anderen Lichtquelle. Interessant, in der Offenbarung lesen wir davon, dass Gott selbst das Licht ist, der neuen Schöpfung. Ein Ausleger, den ich gelesen habe, hat gesagt, Gott hat das bewusst getan, weil viele heidnischen Religionen die Sonne angebetet haben. Die Sonne gibt Leben, die Sonne gibt Licht, die Sonne als Ursprung von allem. Und Menschen haben begonnen, deswegen die Sonne zu vergöttern. Die Ägypter hatten Ra und die Griechen hatten Helios. Und Gott zeigt hier, wer Gott ist. Er hat das Licht, er hat das Leben vor der Sonne erschaffen. Egal, auf jeden Fall muss es kein Widerspruch sein, es gibt gute Erklärungen. Was wir hier lernen, ist, dass die Gestirne Zeichen für uns sind. Für die Zeitbestimmung sehen wir hier, aber ich glaube noch viel mehr, dass sie uns auf Gott hinweisen. Ich denke da am Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk. Ein Tag sprudelt der anderen Kunde zu, also hier haben wir Tag und Nacht, also Sonne, Rotation um die Sonne astronomisch gesehen. Wunderbare Ablauf, wunderbare Ordnung, die wir hier sehen. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur, jetzt geht es um die Sonne, geht aus über die ganze Erde und bittet an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und sie läuft bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Also sehr wunderschöne, poetische Sprache, aber beschreibt ein geordnetes Universum. Und das weist uns auf den Schöpfer hin. Stefan, mach mal das nächste Bild rein, bitte. Hier seht ihr einfach ein Foto, ein bisschen länger belichtet vom Sternenhimmel. Wenn wir in den Himmel schauen, das ist, was wir sehen. Und wie gesagt, ich mag das, dass Gott es so nebenbei erwähnt. Er schuf die Sonne und den Mond und dann noch die Sterne. So eine kleine Draufgabe. Gott ist so großzügig. Ja. Mit freien Augen sehen wir gerade ein paar Tausend von den Sternen. Wir können heute natürlich noch viel tiefer in das Universum reinschauen. Und davon handelt das nächste Foto. Das ist ein Foto von dem sogenannten Hubble Ultra Deep Field. Und zwar ist das eine Aufnahme von dem Hubble-Teleskop. Und das wurde auf einen schwarzen leeren Fleck im Universum gerichtet. Und die Wissenschaftler wollten sehen, ob man da was sehen kann. Wurde dann so 10, 11 Sekunden lang belichtet. Und das ist das Bild, was dabei rauskam. Und das, was ihr hier seht, sind keine Sterne, sondern jedes einzelne davon ist eine eigene Galaxie. wie unsere Milchstraße, also ungefähr, glaube ich, 10.000, sieht man auf diesem Bild. Und jede Galaxie besteht aus Millionen von Sternen. Wenn man reinzoomt, mach mal das nächste Bild rein, wenn man reinzoomt auf so eine Galaxie, sieht es ungefähr so aus. Oder das nächste Bild, so ein Wirbel, unsere Milchstraße ist auch so ähnlich angeordnet. Es ist wunderschön. Das Universum ist geordnet. Gabi, vielen Dank. Wissenschaftler schätzen, dass es so um die 100 Milliarden Galaxien gibt im Universum. Das hat Gott so als Draufgabe einfach so ins Nichts gestreut. Und das Krasse ist, warum hat Gott das alles gemacht? Wir lesen hier, es war für uns. Zur Zeitbestimmung. Dass wir Licht haben, Wärme haben. Richtige Rotation, die Gezeiten. Wir wissen heute so viel mehr, wozu die Gestirne alles da sind. Es ist perfekt, es ist fein, abgestimmt auf uns. Und seht, immer wieder sagt Gott, es ist gut, es war gut. Für wen war es gut? Wieder für Gott, ich meine für ihn, für uns. Es war gut, alles war gut für uns. Gott hatte bei der Erschaffung des Universums uns in seinem Herzen und in seinem Gedanken, dich und mich. Er hat sich vielleicht gedacht, boah, ich freue mich schon, das Angesicht von Adam zu sehen, wenn er dieses abgefahrene Vieh sieht, was ich da geschaffen habe. Oh Mann, der Abraham wird gucken, wenn er hier die Sterne sieht, die ich gesehen habe. Und Mann, der Einstein, der wird schauen, wenn er meine Galaxien sieht. Und die Gabi, wenn sie meinen Sonnenuntergang betrachtet. Er ist ein wunderbarer Papa, oder? Wie ich, wenn ich Geschenke einpacke für meine Kinder, die haben Geburtstag heute. Ich sage, ey, wow, das ist toll, die werden schauen, die Jungs, wenn sie das sehen. Das war Gottes Herz. Wir lernen hier, es war für uns. Er hat sein Universum für uns erschaffen, damit wir einen Platz haben, den wir genießen können und in dem wir in Beziehung mit ihm leben können. Einen guten, einen schönen Ort. Und Leute, deswegen wollen wir die Schöpfung auch bewahren und gute Verwalter sein, davon verantwortlich damit umgehen. Aber es ist für uns, es ist unser Geschenk. Genießt ihr das Geschenk? Seid ihr dankbar dafür? Sagt doch nächstes Mal, wenn ihr einen Sternenhimmel seht, danke Papa. Oder eine schöne Landschaft, danke. Oder so ein abgefahrenes Vieh. Wow Gott, echt cool. Danke. Die Wissenschaftler sprechen von dem anthropischen Prinzip, von Anthropos, dem Menschen. Ein atheistischer Wissenschaftler wieder hat es so ausgedrückt: Viele Forscher haben über die Jahre festgestellt, während wir die Fakten betrachten, dass es fast so aussieht, als hätte das Universum gewusst, dass Menschen kommen. Das Universum ist fein abgestimmt auf uns, auf das Leben auf unserem Planeten. Und ich meine, wir wissen, von wem das so gemacht wurde. Lass uns weiterlesen im Vers 20. Und Gott sprach, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Und Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer, Loch Ness zum Beispiel. Vielleicht sind Dinosaurier damit gemeint. Und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen die Wasser wimmeln nach ihrer Art. Und alle geflügelten Vögel wieder nach ihrer Art. Und wieder Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren. Und die Vögel sollen sich mehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein fünfter Tag. Vers 24.
Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war.
Es gibt heute so geschätzt um die 11 Millionen Spezien, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wieder, die sind auch voneinander abhängig, also haben sich nicht unabhängig oder auseinander einer aus dem anderen entwickelt. Und es war gut, sagt Gott. Und es ist immer noch gut, obwohl die Welt gefallen ist. Wie alles so wunderbar zusammenwirkt, das Wunder der Schöpfung. Wie wunderbar ist der Schöpfer, ha? Wenn die Schöpfung schon so wunderbar ist. Und wie wunderbar ist es, dass wir ihn Papa nennen dürfen. Zum Abschluss möchte ich ein Problem in dem Schöpfungsbericht besprechen, das eine Antwort verdient. Die säkularen Naturwissenschaftler sagen uns heute, dass das Universum so etwa 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Und sie kommen darauf durch Beobachtung der kosmischen Strahlung und wie lange das Licht brauchen muss, um von den Sternen zu uns zu kommen, und mit der Geschwindigkeit, die wir messen können, mit denen sich die Sterne von uns wegentwickeln, also entfernen. Wie gesagt, das Universum dehnt sich aus, wenn man das zurückrechnet, an diesem einen Punkt des Beginns. Kommt auf 13,8 Milliarden Jahre. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, scheint es uns, dass Gott in 6 Tagen geschaffen hat. Und wenn wir die Stammbäume lesen in der Bibel, und bitte, Stammbäume sind nicht lückenlos, das ist nicht die Absicht von Stammbäumen, hier lückenlosen Bericht zu verfassen. Aber wenn man die Stammbäume nimmt, vielleicht so 6.000 bis 10.000, 15.000 Jahre, das Alter der Menschen zumindest, und das stimmt eigentlich ganz gut damit überein mit den anthropologischen Erkenntnissen über den Zeitpunkt des Auftretens der Menschen. Wie passt es zusammen? 13,8 Milliarden Jahre und 6 Tage. Passt es zusammen? Es gibt verschiedene Erklärungen von bibeltreuen Christen. Also das sind alles Erklärungen von Menschen. Wir reden jetzt hier nicht über Evolutionsmärchen und so Zeug. Erklärungen von Menschen, die alle an den Gott der Bibel glauben und nicht an die Evolution, die alle an die Inspiration der Bibel glauben, die alle glauben, dass Gott alles Leben und alle Arten direkt geschaffen hat, dass Gott geschaffen hat durch sein Wort, die alle glauben, dass der Schöpfungsbericht wahre Geschichte ist, dass es wirklich passiert. Also Adam und Eva waren echte Personen, das ist nicht nur irgendwie so ein Mythos, sondern wahre Geschichte. Und ich schmeiße euch einfach mal so, ich glaube, 8 verschiedene Antworten hin. Und dann könnt ihr selber weiter studieren und euch aussuchen, welche euch am besten gefällt. Oder welche ihr denkt am besten passt. Die erste Antwort wäre, die Erde ist jung, wie die Bibel sagt. Und die Erde wurde in 6 aufeinanderfolgenden 24-Stunden-Tagen erschaffen. Was das Problem ist, sind, dass die Annahmen und Berechnungen dieser langen Zeiträume falsch sind. Also diese Berechnungsmethoden, die zu diesen langen Zeiträumen führen, sind falsch. Also zum Beispiel könnte es ja sein, dass sich das Universum zu Beginn viel, viel schneller ausgebreitet hat, als wir jetzt beobachten können. Wenn wir da zurückrechnen, dann wäre die Zeit vielleicht viel kürzer als diese lange Zeit. Zweite Antwort, das ist vielleicht eine Teilantwort von der ersten. Gott hat die Erde bzw. das Universum alt erschaffen. So wie er Adam als
erwachsenen Mann erschaffen hat und nicht als Baby und wie er die Bäume als Bäume erschaffen hat mit Jahresringen und nicht nur als, weiß nicht, Samen. So hat auch das Universum, die Sterne und so weiter, alt geschaffen. Dass ihr Licht zum Beispiel schon auf die Erde trifft. Also die erscheinen alt, obwohl sie vielleicht erst ein paar zigtausend Jahre alt sind. Könnt ihr überlegen und nachforschen, ob die Antwort euch schmeckt. Dritte Antwort ist, dass eine lange Zeitperiode existiert hat zwischen Vers 1 und Vers 2. Hier in 1. Mose, das ist die sogenannte Lückentheorie. Also im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und dann war ein langer Zeitraum und die Erde war wüst und leer und dann hat Gott daraus was gemacht. Vierte mögliche Antwort ist, dass die Tage nicht 24-Stunden-Tage sind, sondern längere Zeitperioden. Das ist die sogenannte Konkordanzhypothese, wenn das interessiert. Beruft sich darauf, dass ein Tag in der Bibel nicht immer unbedingt eine 24-Stunden-Periode beschreibt. Also denkt zum Beispiel an die Phrase, der Tag des Herrn. Oder wenn wir hier im Kapitel 2, im Vers 5 lesen, da wird gesagt, an dem Tag, an dem Gott Himmel und Erde machte, da fasst er alle Schöpfungstage, die ganze Schöpfung in einem Tag zusammen. Also es ist möglich, das Wort Tag auch als Zeitperiode zu verstehen. Eine fünfte Antwort ist, dass längere Zeitabschnitte existiert haben zwischen wörtlichen 24-Stunden-Tagen. Also diese 24-Stunden-Tage, das sind so punktuelle, Gott tat dies und tat da dies oder das und dann gab er lange Zeit, damit sich diese Tiere von mir aus oder Pflanzen hier ausdifferenzieren konnten und so weiter und so fort. Also wörtliche 24-Stunden-Tage, aber lange Zeiten dazwischen. Sechstens gibt es verschiedene Theorien, die sagen, dass beides möglich ist. Die Erde wurde in 6 Tagen erschaffen und das Universum ist Milliarden von Jahren alt. Hä? Wie geht das? Auf der Grundlage von Einsteins Relativitätstheorien. Und diese Theorien sind heute eigentlich keine Theorien mehr, sondern werden in der Naturwissenschaft als Gesetz behandelt, also wurden bestätigt. Und das ist für uns Normalsterbliche alle viel zu kompliziert. Also ich habe versucht, es zu verstehen. Ich verstehe ein bisschen was davon, aber es ist total abgefahren. Aber im Prinzip sagen die Relativitätstheorien, dass die Zeit elastisch ist. Nämlich abhängig von der Gravitation und von der Geschwindigkeit. Je größer die Geschwindigkeit ist, je größer die Gravitation ist, desto langsamer vergeht Zeit. Das hat Einstein im Wesentlichen gesagt, was konstant ist, ist die Lichtgeschwindigkeit, aber nicht die Zeit, die ist flexibel. Und bei der Lichtgeschwindigkeit steht die Zeit still. Und da kann man dann verschiedene Theorien entwickeln. Also zum Beispiel, wenn wir annehmen, dass die Erde in der Nähe des Massenschwerpunkts des Universums ist, dann wäre es möglich, vom Standpunkt der Erde aus, dass bei diesem Urknall, wie die Wissenschaftler sagen, oder diesem Schöpfungsereignis auf der Erde 6 Tage vergangen sind, während am Rand des Universums draußen 16 oder 18 Milliarden Jahre vergangen sind. Also für uns Otto-Normalverbraucher sind das total abgefahrene Gedanken, aber nach den Erkenntnissen der Naturwissenschaftlern ist das möglich und ist bewiesenermaßen möglich, vor allem unter extremen Bedingungen wie einem Schöpfungsakt oder einem Urknall. Also das sind wahrscheinlich alle möglichen Dinge nicht so ganz normal abgelaufen, wie wir das heute gewohnt sind. Also es könnte sein, dass das Universum sich an dem Punkt mit Lichtgeschwindigkeit oder fast Lichtgeschwindigkeit ausgebreitet hat und dass die natürlichen Abläufe, so wie wir sie heute beobachten können, erst später eingetreten sind. Und die Naturwissenschaften heute arbeiten natürlich unter dieser Grundannahme, dass sie sagen, das, was wir beobachten können, das war schon immer so. Ja, aber vielleicht auch nicht. Dann wären vielleicht auch die Berechnungen falsch. Auf jeden Fall gibt es in der Realität keinen Widerspruch zwischen dem Schöpfungsbericht und den Naturwissenschaften. Vielleicht Widersprüche zwischen Auslegungen des Schöpfungsberichts oder verschiedenen wissenschaftlichen Theorien, aber es gibt keinen Widerspruch. Und es ist eine wörtliche Bibelauslegung vereinbar mit einem jungen oder einem alten Universum. Siebte Erklärungsmöglichkeit ist, dass wir im Vers 1 die Schöpfung des Universums haben. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Egal wie lang das war. Und dass der Rest des Kapitels über Gottes Bereitung, sage ich mal, Erschaffung wäre dann in dem Sinn falsch, aber Gottes Bereitung des verheißenen Landes beziehungsweise des Garten Edens, dass das das Thema ist. Wie gesagt, das Wort Erde kann auch als Land übersetzt werden. Das hebräische Wort Eretz. Und die achte Erklärungsmöglichkeit ist eine literarische Sicht des Textes. Das sind die, die mehr auf die Struktur dieser Kapitel achten. Also die würden sagen, ja, Gott hat so geschaffen, wie es hier beschrieben ist, aber die Betonung in diesem Schöpfungsbericht ist theologisch. Es ist kein naturwissenschaftlicher Text, das wissen wir, es ist ein poetischer Text. Und es ist nicht unbedingt eine Chronologie in diesem Text hier drinnen, auch nicht unbedingt die Dauer der Schöpfung, das ist nicht die Betonung davon. Ich meine, das könnte in dieser Ordnung passiert sein und in 6 Tagen passiert sein, muss aber nicht. Das ist nicht das Augenmerk dieser Theorie. Was diese Theorie im Wesentlichen sagt, im Vers 2 lesen wir, die Erde war wüst und leer. Also 2 Aussagen, wüst und leer. Und entsprechend dieser 2 Kategorien gibt es dann 2x3 Tage in dem Schöpfungsbericht. Und da sind Parallelitäten drin. In den 1. bis zum 3. Tag wurde aus dem Wüsten etwas geformt und eine Ordnung geschaffen. Und dann 4. bis 6. Tag wurde diese Form oder diese Ordnung gefüllt, dieser Bereich, den Gott geschaffen hat. Oder anders ausgedrückt, manche sagen so, in den 1. 3 Schöpfungstagen sehen wir Königreiche, die geschaffen wurden, Reich der Pflanzen, Reich der Tiere und so weiter. Und 4. bis 6. Tag sehen wir die Könige, die Herrscher über diese Reiche. Und dann am 7. Tag sehen wir natürlich den König der Könige, den Herrscher über alles. Also am 1. Schöpfungstag wurde Tag und Nacht erschaffen. Am 4. Schöpfungstag die Lichter am Himmel, Sonne und Mond, die herrschen über Tag und Nacht. Am 2. Schöpfungstag wurden Himmel und Wasser geschaffen. Und am 5. Schöpfungstag sehen wir die Vögel und die Tiere, die in dem Wasser leben. Am 3. Schöpfungstag wurde die Erde und die Meere erschaffen und die Pflanzen und am 6. Schöpfungstag die Landtiere und die Menschen, die die Pflanzen essen. Das ist diese Theorie und in der Theorie macht die Länge keinen Unterschied. Die umschiffen das ganze Problem. Egal wie, es gibt keinen Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und dem Schöpfungsbericht. Und der entscheidende, wirklich entscheidende Punkt von dem Ganzen ist, Gott hat alles erschaffen. Und es war gut. Und es war für uns. Und dafür können wir so dankbar sein. Amen. Amen. Vater, wir sind erstaunt. Ich bin erstaunt, wenn ich nachlese über das, was die Wissenschaftler von deinem Wunder der Schöpfung entdecken und wir können nur so ein bisschen erahnen, wie wunderbar du bist und wie genial du bist und wir können ganz sicher sehen, dass wir nicht aus Zufall hier sind, sondern dass du uns bewusst geschaffen hast mit einem Plan, mit einer Absicht und Vater, wir wollen dir Danke sagen für den herrlichen Ort, den du für uns bereitet hast.
Und wir wollen dir Danke sagen, dass du dich ausgestreckt hast nach uns, dass wir wirklich in Gemeinschaft mit dir, versöhnt mit dir leben dürfen, in Jesus Christus. Unser Vater, füll uns heute Morgen mit dieser Freude. Freude, deine Geschöpfe zu sein, Freude, dein Gegenüber zu sein, deine Kinder zu sein. Du bist wunderbar, wir lieben dich, Herr, und wir wollen dich dafür preisen. Amen.